Willkommen bei Hört euch stark, den Elternpodcast der Caritas Bodensee Oberschwaben.
Hallo und willkommen zu Hört euch stark. In unserer Staffel zum Thema Trennung und Scheidung. Wir haben in den letzten Folgen schon einige Themen beleuchtet und heute soll es um die rechtliche Seite gehen. Und da habe ich mir wie immer einen Profi dazu eingeladen. Hier bei mir im Studio sitzt Heike Haffelder-Pareth, Fachanwältin für Familienrecht. Hallo Frau Haffelder-Pareth, schön, dass Sie hier sind.
Ich grüße Sie auch, Herr Dobler.
Ja, ich habe schon festgestellt in den letzten Folgen, dass es ein sehr intensives Thema ist, die Trennung und Scheidung, über das wir hier sprechen. Und da geht's emotional hoch her und jetzt trifft auf das ganze emotionale Thema eben die rechtliche Seite. Und darüber wollen wir heute miteinander sprechen. Und Sie haben zum Einstieg ein paar Zahlen mitgebracht. Das würde mich interessieren. Das hatten Sie erwähnt, was das Thema Trennung und Scheidung angeht.
Ja, um die Relevanz des Themas an Zahlen zu knüpfen. Die Zahl der Scheidungen ist zwar rückläufig die letzten Jahre, also es sind jetzt nach der letzten Statistik knapp 130.000 Scheidungen, aber in der Hälfte dieser Fälle sind minderjährige Kinder betroffen. Und das ist sicher ein Thema, das auch rechtliche Relevanz hat. Und daneben sind natürlich entsprechende Zahlen auch von nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, bei denen ebenfalls bei Auflösung dieser Gemeinschaften minderjährige Kinder betroffen sind. Die Themen, die Kinder betreffen, werden bei beiden Paarkonstellationen relevant sein. Wobei ich davon ausgehe, auch die weiteren rechtlichen Themen heute werden sich vor allen Dingen auf verheiratete Eheleute und Eltern beziehen, denn das ist im Gesetz geregelt, während wir zu den nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften überhaupt keine Vorschrift im Gesetz haben, im Familienrecht.
Da wird's direkt spannend. Das ist auch was mich im Vorfeld, eine Frage, die mir aufgekommen ist, was ist eigentlich mit nicht verheirateten Paaren bei der Trennung, wenn da Kinder da sind? Brauchen die rechtsanwältlichen Beistand oder ist das alles freiwillig und den Eltern überlassen, wie die damit umgehen?
Also egal, ob jetzt verheiratet oder nicht verheiratete Eltern und Paare, wenn sie auseinandergehen und können miteinander Regelungen treffen über die Dinge, die im Zusammenhang mit einer Trennung einfach an Themen entstehen, braucht es keine rechtliche Unterstützung. Und jedes Mal dann, wenn es eben nicht funktioniert in der Kommunikation, ist rechtliche Unterstützung möglich. Ich kann aber als nicht verheiratete Eheleute weniger auf eine rechtliche Basis oder gesetzliche Vorschriften mich stützen. Ich komme also auch nicht unbedingt, wenn ich keine Einigung erreiche, über ein Gerichtsverfahren weiter. Das ist erheblich komplizierter, wenn es da außerhalb der Themen, was die Kinder angeht, zwischen nicht verheirateten Eltern andere Themen gibt. Auf die können wir heute auch gar nicht eingehen, weil die einfach zu individuell wären. Was aber sowohl verheiratete als auch nicht verheiratete Eltern in gleicher Weise betrifft, sind natürlich geregelte Bereiche, wenn es um die Kinder geht, nämlich zum Thema Kindesunterhalt, Sorgerecht und Umgangsrecht. Das sind eigentlich die drei rechtlichen Bereiche, wo Kinder betroffen sind, unabhängig von der Frage, wie Eltern zusammenleben.
Okay, also dass ich es richtig verstehe, um eine Ehe zu scheiden, brauche ich auf jeden Fall ein Gericht. Das ist wiederum ein ganz anderes Thema. Aber wenn die Beziehung auseinandergeht, unabhängig davon, ob eine Ehe besteht oder nicht, wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin die Kommunikation aufrechterhalten kann und wir uns einig sind, lässt sich das ganz ohne anwältliche Betreuung einfach regeln. Wir unterhalten uns, wir treffen eine Entscheidung und was das Sorgerecht angeht, zeigen wir das quasi nur an oder machen einfach gar nichts auf offizieller Seite?
Ich würde bei dem, was so die rechtlichen Folgen einer Trennung sind, zwar noch andere Themen vorweg gerne zum Gegenstand machen, aber zum Thema Sorgerecht, weil Sie das so ansprechen, gleich als Information vorweg. Im deutschen Recht werden Sie gar keine Anzeige oder was Verschriftlichtes oder irgendwas aus dem Rechtsbereich brauchen, wenn das Sorgerecht ab Geburt in der Regel ja geregelt ist, dann ändert sich daran gar nichts. Egal, ob Eltern jemals geheiratet haben, getrennt sind, geschieden sind, Das ändert am Sorgerecht nichts und da kümmert sich auch von Amts wegen kein Gericht drum, ob die Eltern jetzt da zusammen sind oder sich irgendwas in der Beziehungsform ändert.
Das heißt, erst wenn es ein Problem gibt, wenn eine Seite nicht einverstanden ist damit, wie die Situation ist, erst dann kann es notwendig werden, da tätig zu werden.
Kann. Und das Ziel ist eher, es auch da zu vermeiden. Wenn wir wahrscheinlich noch dazu kommen.
Da greifen wir schon voraus.
Genau, das Thema, wo die Beratungsstelle der Caritas dann eine ganz wichtige Rolle einnimmt.
Absolut, ja. Das hatten wir jetzt auch schon einige Male, dass die Beratung viel, viel Streit und Auseinandersetzung eben auch vor Gericht oder anwaltlich vermeiden helfen kann.
Ja, ich würde jetzt trotzdem im Weiteren davon ausgehen, dass ich von verheirateten Eltern ausgehe, die als Paar sagen, wir trennen uns. Als Eltern bleiben sie immer Eltern. Und würde einfach, weil ich merke, dass das häufig nicht bekannt ist, einfach mal auch zitieren aus dem Gesetz. Denn das Gesetz definiert, was ist eigentlich eine Trennung im rechtlichen Sinne.
Spannend.
Und das ist oft etwas anders als das, was man allgemein sich drunter vorstellt. Im Gesetz steht, die Ehegatten leben getrennt, wenn zwischen ihnen keine häusliche Gemeinschaft besteht und ein Ehegatte sie erkennbar nicht herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt. Die häusliche Gemeinschaft besteht auch dann nicht mehr, wenn die Ehegatten innerhalb der ehelichen Wohnung getrennt leben. Das jetzt wiederum etwas übersetzt, heißt einfach, wir brauchen zwei Aspekte bei einer Trennung. Das ist ein objektiver und ein subjektiver. Objektiv, dass man einfach sagt, wir trennen unsere Lebensgemeinschaft, die Lebensbereiche, die so gemeinsam gelebt waren. Gemeinsame Haushaltsführung, gemeinsamen Urlauben, gemeinsame Freizeitgestaltung. Das wird aufgehoben. Oft auch, wenn es sich anbietet, die räumliche Situation. Und subjektiv gehört aber als Aspekt auch dazu, dass die Ehegatten oder zumindest einer davon sagt, ich möchte auch nicht mehr zusammenleben. Denn es gibt ja durchaus auch Wochenendbeziehungen, denen man nicht unterstellen würde, dass sie getrennt sind, nur aufgrund der räumlichen Trennung oder Entfernung.
Aber keinen gemeinsamen Haushalt führen.
Genau. Mhm. Aber was aus der gesetzlichen Definition wichtig ist, dass man das eigentlich auch mitnimmt, es geht auch eine Trennung innerhalb der Familienwohnung, wenn es denn räumlich möglich ist, dass man sagt, wir trennen unsere Bereiche und jeder wäscht für sich, kocht für sich, kauft ein, den Kühlschrank kann ich auch entsprechend aufteilen. Es gibt halt keine gemeinsamen Fernsehabende mehr. Und je nachdem, wenn jetzt Kinder da sind und nach Alter der Kinder, gibt es schon die Möglichkeit, dass man sagt, wir nehmen trotzdem eine Mahlzeit mit den Kindern gemeinsam ein, denn die können ja nun mal nichts für eine Trennung. Aber trotzdem kann ich erstmal innerhalb der Familienwohnung diese Trennung herbeiführen, die einfach von den weiteren Folgen Voraussetzung ist für ganz viele rechtliche Konsequenzen, die dann auch wiederum im Gesetz stehen und letztlich auch Voraussetzung ist für eine Scheidung, wenn die dann nach deutschem Recht dann mindestens ein Jahr später kommen könnte. Aber von dem, was dann rechtliche Folgen sind von der Trennung aus, das kriegen die beiden Ehegatten in der Regel hin. Das einzige Thema, wo ich jetzt vielleicht auch schon mal ein bisschen vorgreife, wo es in die Trennung reinspielt, obwohl es sonst ein Thema ist, das erst bei der Scheidung kommt, ist die Frage, was machen wir mit unseren vermögensrechtlichen Angelegenheiten, also sprich Vermögensaufbau, da in der Ehe betrieben wurde. Wenn es da keinen Ehevertrag gibt, dann leben ja Ehegatten im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und das kommt eigentlich alles erst zum Tragen und spielt eine Rolle, wenn es dann mal, ich sage ja so ein Jahr später nach der Trennung, in die Scheidung gehen kann. Aber es gibt seit der letzten Reform auch einen Kontrollstichtag sozusagen, der an der Trennung anknüpft. Und zwar, weil man sagt, naja, zwischen der Trennung und der Scheidung liegt ja doch eine ziemliche Zeitspanne. Und da können einfach Manipulationen passieren beim Vermögen. Und um da ein bisschen Einhalt zu gebieten und eine Kontrolle einzubauen, hat der Gesetzgeber jetzt an der Trennung anknüpfend einen Kontrollstichtag eingebaut und sagt, also wenn ich am Tag der Trennung mein Vermögen offenlege und es differiert ganz stark von dem, was nachher gesetzlich definiert der Stichtag ist, wenn es mal dann mindestens ein Jahr später Richtung Scheidung geht, wenn da Diskrepanzen sind, dann muss da was erläutert werden und es kann Auswirkungen haben auf diesen späteren Zugewinn. Ansonsten spielt der Tag der Trennung erstmal nicht die wahnsinnige Rolle. Mir ging es jetzt eher darum zu sagen, die Trennung kann, was die räumliche Situation angeht, auch innerhalb der Familienwohnung, wenn die sich eignet, durchgeführt werden, ohne dass gleich die Notwendigkeit besteht, andere Wohnungen anzumieten, denn da hängen ja auch ja, finanzielle und andere Fragen noch mit dran oft und es braucht oft eben auch Zeit.
Und die finanziellen Auswirkungen einer Trennung und Scheidung sind ja immens in den meisten Fällen.
Ja.
Und da ist es gut zu wissen, dass man diese Last nicht auch noch zwingend sich aufbürden muss, einen zweiten Haushalt zu gründen, eine Wohnung anzumieten, wenn es auch anders geht.
Nicht im ersten Schritt, aber in der Regel ist es schon so, dass man sagen kann, mittelfristig wird es zwei Haushalte geben, ob dann eben in der Familienwohnung oder auch in separaten Wohnungen. Aber dass es insgesamt eine finanzielle Belastung ist für dieses Gesamtfamilienbudget, das ist richtig. Und es knüpfen ja ganz, ganz viele rechtliche Folgen an diesem Zeitpunkt der Trennung an. Zum Beispiel gerade, wenn wir bei den Finanzen sind, solange eine Familie zusammenlebt, Ehegatten zusammenleben, gibt es den Familienunterhalt, der ist zwar im Gesetz geregelt, spielt aber in der Praxis keine Rolle, weil es funktioniert. Aber in dem Moment der Trennung entsteht aus diesem Familienunterhalt Unterhaltsanspruch. Das kann einmal der Ehegatte sein und vor allen Dingen die Kinder. Die sind auch vorrangig zu berücksichtigen, denn das sind unsere Schutzbedürftigen, die einfach die Situation nehmen müssen, wie es kommt.
Mhm.
Und insofern spielt dieser Trennungszeitpunkt schon eine Rolle, weil ab diesem Moment Unterhaltsansprüche entstehen. Es gibt aber auch andere rechtliche Dinge, die zu klären und zu regeln sind mit der Trennung. Das betrifft zum Beispiel Verträge, die eingegangen wurden, gerade wenn es jetzt dann auch zu einer räumlichen Trennung kommt, welche Verträge betreffen die Wohnung, in der jetzt dann nur noch ein Ehegatte ist, dass man anfängt, diese Verträge dann zumindest mittelfristig auch umzustellen, dass man klärt, was machen wir mit Konten, mit Zahlungsflüssen, was macht man mit Darlehensverträgen, die vielleicht vorher in einem Einvernehmen bedient wurde, wie gehen wir damit um, wie wird das aufgeteilt. Also diese ganzen rechtlichen Fragen, die kommen eigentlich schon im Moment der Trennung auf. Und nicht zuletzt heißt halt Trennung auch eine Voraussetzung, auch wenn die nicht weiter manifestiert wird, aber eine Voraussetzung für eine Ehescheidung. Aber auch da sagt der Gesetzgeber, naja, nicht eine Ehescheidung, die gleich ein paar Wochen später kommt, sondern wir haben in Deutschland dass die Voraussetzung, grundsätzlich ein Jahr der Trennung muss vorausgehen. Und das hat auch den Hintergrund, dass es die Möglichkeit einer Versöhnung geben soll. Also wenn Ehegatten eine wirkliche Versöhnung erreichen, dann wäre die Trennung vom Tisch. Und was immer dann bei einer erfolgreichen Versöhnung, wenn die nachhaltig dann auch ist, irgendwann und eines Tages passieren sollte, dann wäre das eben eine neue Trennung. Also da ist einfach ein Zeitraum da. Und es gibt zwar grundsätzlich die Möglichkeit, im Gesetz jedenfalls, dass auch vor Ablauf eines Jahres, eines Trennungsjahres eine Scheidung kommen könnte. Das sind sogenannte Härtefallscheidungen, in der Praxis aber äußerst selten zu finden und wirklich nur bei Extremfällen.
Okay, von Gewalt in der Ehe beispielsweise.
Und auch da selten, weil man eher so den, ja, den Satz parat hat, dass man sagt, naja, in dem Moment, wo ich jetzt erstmal getrennt bin, habe ich ja in der Regel Ruhe und damit ist ja eigentlich das Problem vom Tisch, das vielleicht vorher belastend war.
Ja, und dann das Problem immer noch besteht, dann ist das wahrscheinlich auch ein Thema, was wir jetzt heute nicht eruieren können.
Richtig, das ist dann wahrscheinlich, das sind gerichtliche Verfahren angesagt und auch Maßnahmen wahrscheinlich, wenn Kinder nur betroffen sind, des Jugendamtes und so weiter. Ja,
Ja, das wäre vielleicht mal Anlass für eine andere Folge, die dann auch ein schweres Thema wird.
Ja, aber es sollte ja nicht so die Regel sein, wenn Eheleute oder Eltern in unserem Fall da auseinandergehen.
Genau. Schauen wir uns die Situation doch mal an. Wir haben ein verheiratetes Paar mit gemeinsamem Haushalt, gemeinsamen Kindern. Und jetzt sind wir an dem Punkt, es ist klar, es kommt zur Trennung oder wir haben uns hiermit getrennt. Was ist jetzt wichtig?
Ja, bei aller Emotionalität, die gerade am Anfang einer Trennung ist, ist es oft schwierig für die Eltern, diese Ebenen zu trennen. Also wir sind einerseits auf der Paarebene, da sind wir auseinander, sind aber Eltern, die wir auch bleiben mit aller Verantwortung und müssen einerseits auf der Paarebene die Dinge regeln, die da zu regeln sind, häufig eben finanzielles Unterhalt oder auch wie gehe ich mit Hausrat um, also die Situation der Trennung mit den Wohnungen. Ja, also da gibt es zu allen all den Bereichen, wo die Eheleute verknüpft waren, natürlich auch wieder nach entsprechenden rechtlichen Regeln die Notwendigkeit, da auseinanderzukommen. Teilweise, was man jetzt eher früh angehen kann mit der Trennung oder eben spätestens, wenn es dann mal in Richtung Ehescheidung geht, wo es dann auch güterrechtlich eine Auseinandersetzung geben kann. Und die zweite Ebene ist eben die als Eltern, ja, wo ich im Grunde schaffen sollte, trotz aller Emotionalität, mir klarzumachen, dass diese Trennung auf der Elternebene keinen Unterschied macht. Also ich bleibe nach wie vor Eltern. Ich habe nach wie vor die gemeinsame Verantwortung, wenn ich jetzt mal von dem Regelfall ausgehe. Und wir müssen es trotzdem mit unseren Veränderungen, die im Leben auf der Paarebene dann eintreten, schaffen, Eltern zu bleiben. Und das ist die Herausforderung, die an die Ehegatten, die sich da trennen oder getrennt haben, gestellt wird, dass sie ihrer Elternverantwortung weiterhin gerecht werden können.
Mhm. Und da habe ich mir auch Zahlen angeguckt dazu und habe dann einerseits erfreut festgestellt, dass der Fall, dass wirklich ein Elternteil das alleinige Sorgerecht zugeteilt bekommt und dann wirklich auch alleine für die Kindererziehung verantwortlich ist, ein sehr seltener Grenzfall geworden ist vielleicht auch. Das war wahrscheinlich in der Vergangenheit auch mal anders. Aber jetzt sind es wirklich nur noch eine Handvoll Prozent, in denen das so stattfindet. Gleichzeitig ist der Fall, dass man die Erziehung sich komplett 50-50 aufteilt, fast genauso selten. Das heißt, in der Regel verschiebt sich so der Schwerpunkt schon hin zu einem Elternteil, aber beide bleiben in der Erziehung involviert.
Ich hole vielleicht noch mal etwas grundlegender aus. Also es gibt beim Thema Kinder zwei rechtliche Themenkreise, Umgangsrecht und Sorgerecht. Das sind zwei rechtlich verschiedene Bereiche. Und wenn es um die Elternverantwortung als solches geht, ist damit meistens das Sorgerecht gemeint, das auch grundsätzlich gemeinsam da ist. Also alles, was da an Veränderungen ist, das werden jetzt dann Randthemen, die kriegen wir nicht in diesem Format unter. Mhm. Und wenn ich von diesem gemeinsamen elterlichen Sorgerecht ausgehe, dann ist es in der Tat die erfreuliche Entwicklung, wie Sie sagen, dass das im Unterschied zu vor vielen Jahren und auch nach der früheren Rechtslage heute eigentlich der Standard ist, der bleibt, der unverändert ist. Die Eltern waren gemeinsam in ihrer Elternverantwortung und bleiben es, egal wie ihre Paarebene aussieht, ob man getrennt ist, ob man geschieden ist oder ob man auch nie geheiratet hatte und sich wieder trennt, die Elternverantwortung bleibt. Und das ist auch das Bestreben aller, die im familienrechtlichen Bereich tätig sind, ob das Beratungsstellen sind, ob es die Familiengerichte sind, ob es familienrechtlich orientiert Anwälte sind. Man versucht, diese Eltern in ihrer Verantwortung zu belassen und wird eher alle Maßnahmen ergreifen, um sie darin zu unterstützen, damit bei dieser Elternverantwortung ja es gemeinsam bleibt. Denn Kinder sind die, die es nehmen müssen, wie es kommt, die auch nicht entscheiden können, leben jetzt meine Eltern getrennt oder sind die verheiratet. Das alles berührt eigentlich gar nicht die elterliche Sorge. Und der zweite rechtliche Themenkreis, das ist das Umgangsrecht. Das betrifft in der Regel schon immer die Eltern, die vorher in einer Lebensgemeinschaft waren, und durch die Trennung gibt es dann zwei Lebensbereiche, nämlich einmal beim Vater und einmal bei der Mutter. Da ist natürlich dann schon die Frage, wie kann die Kontaktpflege, die Beziehungspflege stattfinden im Alltag zwischen Kind und einem Elternteil. Und da war natürlich in der Vergangenheit es eher traditionell und standardmäßig so, dass die Kinder bei einem Elternteil verblieben sind und der andere Elternteil hatte sein Umgangsrecht. Und das ist heute sehr viel mehr natürlich in der Diskussion und Entwicklung, da wir ganz verschiedene Modelle haben, engagiert beide Eltern in der Betreuung und in der Anwesenheit mit den Kindern haben und nicht nur so dieses Standardmodell jedes zweite Wochenende. Wir reden da auch viel von Wechselmodell. Das ist im Gespräch, ob symmetrisch, asymmetrisch. Im Gesetz ist dazu aber nach wie vor nichts geregelt und wir sind da auch noch in der Entwicklung, würde ich sagen. Wenn ich das Thema Umgangsrecht jetzt doch schon an der Stelle weiter ausführe, auch da würde ich gerne das Gesetz zitieren. Ich habe gerade Genau, das Gesetz regelt den Umgang und da steht drin in Paragraph 1684 BGB, das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil. Jeder Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind in der Obhut einer anderen Person befindet. Also das ist alles, was eigentlich den Umgang erstmal ausmacht. Es geht um die Beziehungspflege. Da steht nichts von jedes zweite Wochenende, von Samstag oder Freitag bis Sonntag und Uhrzeiten und wie handhaben das die Eltern. Das hat sich alles in der Rechtsprechung entwickelt, auch bedingt durch die Lebensumstände, wenn eben Eltern arbeiten gehen und dass es dann am Wochenende eher Zeit gibt. Aber im Gesetz findet man dazu nichts. Deswegen geht es wirklich um die Frage, wie kann die Beziehung zum Kind gelebt und gepflegt werden, und zwar wechselseitig. Auch das Kind hat ja einen Anspruch drauf, mit dem Elternteil Kontakt zu haben. Und wenn ich jetzt mal von der Grundsituation ausgehe, dass die Kinder einen Lebensmittelpunkt bei einem Elternteil haben, das ist dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht, dann muss eben der Umgang mit dem anderen Elternteil geregelt werden. Die Frage, wie man es regelt, hängt natürlich individuell von den Möglichkeiten und den Bedingungen der Eltern ab. Und wenn es da aber je Probleme gibt und die Eltern in ihrer gerade am Anfang der Trennung emotional belasteten Situation da nicht in der Kommunikation vorankommen, dann kann man nur empfehlen, dass die Eltern sich bei der Beratungsstelle der Caritas Unterstützung holen, denn diese moderierten Gespräche führen eigentlich in der Regel dazu, dass die Eltern den Umgang finden. Und es gibt nichts Wichtigeres für die Kinder, als dass es geklärt ist zwischen Eltern, wie denn das passiert. Und das haben die Eltern nun mal zu regeln und zu klären und nicht die Kinder. Das ist ein großer Appell, dass Eltern da wirklich sich auch in dem Bereich ihrer Verantwortung bewusst sind und gucken, dass sie eine Regelung finden und dass diese Absprachen, so schwer es einem fallen wird, mit dem anderen auf der Paarebene ja auch irgendwie zu tun zu haben, aber in dem Fall geht's um dieses Elternthema und dass ich da in der Kommunikation es hinkriege, den Umgang zu regeln. Das ist für die Kinder einfach wichtig. Mhm. Und der andere große rechtliche Bereich ist eben das Sorgerecht, wo sich, wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich mit einer Trennung von Eltern gar nichts ändert, auch nicht mit einer Scheidung. Es wird nur dann rechtlich relevant, wenn die Eltern anfangen zu streiten. Und da kann ich vielleicht auch nur sagen, beim Sorgerecht spielt halt eine Rolle, dass Eltern miteinander kommunizieren und kooperieren können. Und auch diese Fähigkeiten kann man fördern. Und auch da sind alle Professionen, die mit Familienrecht zu tun haben, darum bemüht, dass eher die Eltern befähigt und gefördert werden, in diesen Fähigkeiten miteinander zu reden und zu kooperieren, damit es beim gemeinsamen elterlichen Sorgerecht bleibt. Denn es gibt für die Kinder einfach nichts Wichtigeres, als eigentlich beide Eltern in der Verantwortung zu wissen. Und dass es nicht immer einfach ist, ist klar. Ich würde vielleicht noch kurz auch erläutern, was man eigentlich unter dem Sorgerecht versteht. Denn ich mache das ganz gern vielleicht verbildlicht in Form von einer Pyramide. Also wenn man sich eine Pyramide mit drei Stufen vorstellt, dann betrifft das, was das gemeinsame elterliche Sorgerecht ausmacht, nur die Spitze der Pyramide, nämlich nur Entscheidungen, auch mengenmäßig weniger, die die Eltern gemeinsam treffen müssen, weil sie für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes von wesentlicher Bedeutung sind. Das sind medizinisch planbare Eingriffe oder die Frage mit Schulart, Kindergarteneinschulungen, Aufenthaltsbestimmungsrecht, wo sollen die Kinder leben? Das sind die wesentlichen Fragen, die müssen gemeinsam entschieden werden. Ist auch häufig die Situation, wo dann Unterschrift von beiden Eltern oder Zustimmung notwendig wird. Und dann gibt es aber in der Pyramide noch die zwei anderen Stufen und da sind viel, viel mehr Entscheidungen eigentlich da. Und diese mittlere Stufe dieser Pyramide, die betrifft zum Beispiel Entscheidungen, die streng genommen der Elternteil trifft, der das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat. Also wenn wir die Situation haben, dass Kinder mit ihrem Lebensschwerpunkt bei einem Elternteil sind, dann trifft derjenige einfach viele Entscheidungen, wie mit welchem Hobby ist das Kind unterwegs oder mit welchen Freundeskreisen gestaltet eigentlich das Kind seinen Alltag. Das liegt einfach nahe, dass die Entscheidungen von dem Elternteil getroffen werden und getroffen werden können, der das Aufenthaltsbestimmungsrecht hat. Und die Basis der Pyramide, das sind so die ganz einfachen Entscheidungen. Ich mache da immer so das Beispiel, gibt es heute Cola oder Saft? Gibt es heute viel Fernsehen und Handy oder nicht? Das entscheidet schlichtweg immer der Elternteil, der gerade präsent ist, wo das Kind gerade ist. Also ob das jetzt während Umgangszeit der eine Elternteil ist oder ob es mit dem Schwerpunkt Aufenthalt der andere Elternteil ist. Und je besser aber die Kommunikation zwischen den Eltern ist und je eher die miteinander können, desto durchlässiger sind diese Stufen in der Pyramide. Weil auch wenn ich jetzt durch die Darstellung der Pyramide sagen kann und zeigen kann, dass der mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht eigentlich sehr viel mehr vielleicht zu bestimmen und zu entscheiden hat, ist aber je besser die Eltern miteinander können, durchaus über Information des anderen möglich, dass da beide viel mehr an einem Strang ziehen und auch übereinander und über die Kinder informiert sind. Aber es setzt natürlich diese Kommunikation und Kooperation voraus. Und da die schwierig ist, gerade am Anfang einer Trennung, aber oft eben dann auch später noch, kann ich nur sagen, es ist gut und ich kann es nur empfehlen, dass sich Eltern bei Problemen an Beratungsstellen wenden. Da sitzen die Profis und die können die wirklichen Probleme angehen. Und es sind die Eltern, die in der Lage sind, die zu lösen. Das können die Juristen oder auch Gerichtsverfahren nicht besser. Nicht im Sinne der Kinder und nicht im Sinne der Eltern.
Ja, das wird schon sehr deutlich, dass eine Entscheidung von außen herbeizuführen eigentlich immer nur das Ultima Ratio, das Mittel der letzten Wahl sein kann, wenn wirklich alle anderen Kommunikationsversuche und Vermittlungsversuche fehlgeschlagen sind.
Ja, gleichwohl, wenn es diese Situationen gibt, wo man sagt, okay, wie auch immer, wir haben dies, sonst wären keine Fälle vor Gericht, auch wenn die Zahl zurückgeht, dann ist vielleicht wichtig, dass ich noch informiert drüber, also der Maßstab, wenn Eltern jetzt streiten, bei wem soll denn das Sorgerecht angesiedelt sein? Man möchte und kann nicht mit dem anderen und man möchte, dass es auf einen alleine übertragen wird. Also wenn ich die Situation habe, dann ist das Kriterium, wonach sich das entscheidet, das Kindeswohl. Das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, den muss man mit Leben füllen. Aber es geht eben nicht um irgendwelche Elterninteressen, das ist vielleicht wichtig zu wissen, sondern es geht um das Kindeswohl. Im Zweifel werden da auch Gutachten eingeholt werden können, wenn man das nicht anders feststellen kann, was denn dem Kindeswohl dient und entspricht. Und wenn ich in solchen Verfahren vor Gericht bin, vielleicht das auch als Information, dann ist es so, dass die Kinder da mit beteiligt werden, aber nicht alleine, sondern die kriegen einen Verfahrensbeistand zur Seite gestellt. Das ist sowas wie Anwalt des Kindes, weil man einfach auch weiß, wie belastet die Situation der Eltern ist, emotional belastet, die ihre eigenen Interessen haben und dann würden die Interessen des Kindes zu kurz kommen und über den Verfahrensbeistand werden die Kindesinteressen in diese gerichtlichen Verfahren eingeführt und dort vertreten auch. Aber wie gesagt, das Bestreben ist erstmal, und schon gerade wenn wir jetzt hauptsächlich eine Trennungssituation angucken, dass es gar nicht in gerichtliche Verfahren mündet, sondern dass Diskrepanzen, die zwischen den Eltern sein können, untereinander geklärt werden mit Unterstützung der Beratungsstelle.
Okay, das war jetzt schon sehr viel Input. Ich versuche da gerade, das bei mir zu sortieren. All diese Themen liegen erstmal bei den Eltern. Das Gesetz gibt da, wie Sie es eingangs zitiert haben, eigentlich nur eine sehr grundlegende Vorgabe. Und alles Weitere, auch die Ausgestaltung, liegt erstmal komplett bei den Eltern. Und die müssen sich einig werden. Und erst wenn die auch mit Unterstützung durch die Caritas oder andere Beratungsstellen nicht zu einem Ergebnis kommen, erst dann landet das Ganze dann vor Gericht und wird eben so entschieden.
Genau. Und auch da, bevor es eine Entscheidung gibt, würde ich sagen, in der Praxis ist es so, dass es auch in Gerichtsverfahren erstmal das Bemühen darum ist, die Eltern wiederum auf den Weg der Beratung zu bringen und eine Entscheidung zu vermeiden, weil es allemal besser ist, wenn Eltern sich einigen, als eine Entscheidung eines Gerichts zu kriegen, wo klar ist, dass mindestens einer der Eltern nicht damit zufrieden sein wird.
Ja, verständlich. Weil an so einer Entscheidung dann eben auch nichts mehr zu rütteln ist erstmal und alles verkompliziert und da dann sowas im Raum steht, was auch die Fähigkeiten oder die Möglichkeiten der Eltern, sich zu einigen, auch einschränkt. Weil das ist dann da, diese Entscheidung, und erstmal so nicht rückgängig zu machen.
So ist es.
Was entscheidet denn das Gericht? Entscheidet das nur über eine komplette Übertragung des Sorgerechts? Oder kann das Gericht auch konkrete Streitfragen entscheiden, über die sich die Eltern jetzt nicht einig werden?
Ja, genau. Also man kann, wenn man absolut keine Einigung findet unter den Eltern und auch mit Hilfe von Beratungsstellen, auch über einzelne Fragen, die das elterliche Sorgerecht betreffen, eine gerichtliche Entscheidung herbeizwingen letztlich. Also dass das Gericht entscheidet, sei es, dass Eltern sich jetzt nicht einig werden können, bei welcher Schule das Kind angemeldet werden soll oder bei welchem Elternteil auch der Aufenthalt, dann wird konkret über diese Frage eine sorgerechtliche, gerichtliche Entscheidung getroffen werden können und trotzdem verbleibt in den übrigen Bereichen es beim gemeinsamen Sorgerecht.
Mhm. Okay.
Das geht. Ich kann es vielleicht in Form von einem Kuchen darstellen. Also wenn das Sorgerecht, was ist inhaltlich das Sorgerecht als Kuchen, dann ist ein Teil das Aufenthaltsbestimmungsrecht, also ein richtig großes Kuchenstück, über das eigentlich die Eltern natürlich entscheiden können und was aber beiden gemeinsam zusteht. Und dann gibt es eben die anderen Kuchenstücke, wie eben medizinische Fragen, die planbaren Dinge oder die Frage Einschulungen und Umschulungen oder Kindergartenanmeldungen. Jedes Kuchenstück könnte da einzeln einerseits entschieden werden und andererseits von den Eltern aber auch einvernehmlich geregelt werden, ohne dass sich irgendjemand drum kümmern würde. Also selbst wenn es später mal zur Scheidung kommt, es fragt niemand, wie das dann ist. Also es gibt zwar beim Familienrichter die Pflicht, im Rahmen der Ehescheidung auf Beratungsmöglichkeit auch nochmal hinzuweisen, die jetzt in unserer Region über die Beratungsstelle der Caritas dann ja auch wahrgenommen wird, die Beratungsfunktion. Aber es geht da nicht darum, nachzubohren, ob das denn funktioniert zwischen den Eltern mit Sorgerecht und allem. Das spielt keine Rolle. Deswegen, es haben die Eltern in der Hand, es ist ihre Verantwortung und man kann nur sagen, erfahrungsgemäß, es ist gut, wenn es in dieser Hand bleibt.
Ja, natürlich. Ist mein Gefühl richtig, dass ich habe, dass ein sehr großer Teil der Konflikte eben in diesem mittleren Pyramidenstück auftritt, was eben das Aufenthaltsbestimmungsrecht und all diese Entscheidungen angeht, weil ich jetzt schätzen würde, dass man sich über die Spitze der Pyramide, die ganz großen Sachen, eventuell eher noch einig ist, weil man ja gemeinsame Werte auch teilt, auch wenn die Beziehung auseinandergegangen ist und vielleicht bei der Basis eher in der Lage ist zu sagen, okay, ich mach so, der andere Elternteil macht's anders, meinetwegen kann ich mit leben.
Das ist auch so. Also diese Basis der Pyramide entscheidet ja schlichtweg jetzt der Elternteil, wo die Kinder gerade sind. Aber wenn ich jetzt den Blick von den Kindern einnehme, dann ist es natürlich gut, wenn das nicht so differiert. Ich kann natürlich als Kind immer die zwei Welten irgendwann wahrnehmen, dass es beim einen Elternteil so ist und beim anderen so. Aber wenn ich weiß, das ist abgestimmt zwischen den Eltern, das ist letztlich so, dass es auch ja, sich bei den Kindern widerspiegelt in dem, wie gut können die mit der Situation umgehen. Es ist fürs Kindeswohl einfach auch förderlich, wenn die Eltern da klar miteinander können und die Kinder nicht diejenigen sind, die zwischen den beiden Welten, die sich da vielleicht dann auftun, einen Riesengraben zu überwinden haben, sondern wenn da wirklich zwischen den Eltern die Abstimmung stattfindet. Und das ist auch so eine Art Abhängigkeit. Je besser dieses Elternverhältnis trotz aller Diskrepanzen und der Trennung auf der Paarebene ist, aber je besser das als Elternverhältnis bleibt, desto besser können die Kinder mit Trennungssituationen der Eltern umgehen.
Leuchtet ein, ja.
Ja, ich denke, da müssen wir nicht groß ausführen, dass es Schwierigkeiten gibt bei Kindern, häufig wenn Eltern getrennt sind. Aber wie gesagt, die Kinder, wo die Eltern es schaffen, relativ gut miteinander umzugehen, wird es leichter werden als für die anderen.
Jetzt haben wir viel über die Ausgestaltung des Alltags gesprochen und über das gemeinsame Sorgerecht. Wie sieht's denn mit der finanziellen Seite aus? Mit einer Trennung und einer Auflösung des gemeinsamen Haushalts geht ja auch dieses sehr große Thema auf.
Richtig. Also wenn es zur auch räumlichen Trennung kommt, ist das kleinere, aber letztlich auch mit Finanzen noch ein bisschen verbundene Thema auch Hausratsgegenstände, die müssen verteilt werden. Da können wir von der juristischen Seite nur empfehlen, dass sich die Betroffenen einigen, weil alles andere ist wenig sinnvoll, auch wenn es viele rechtliche Regelungen gäbe dazu. Aber das wirklich wichtige Thema ist Unterhalt, denn Unterhalt ist das, wovon ich meinen Lebensbedarf decke. Also das heißt, betrachte die Einkommensverhältnisse und die Unterhaltsansprüche. Da gibt es einmal Kindesunterhalt oder Ehegattenunterhalt. Die bemessen sich einfach danach, wie sehen denn die Einkommensgrößen aus, das laufende Einkommen und wie ist der Bedarf jeweils. Und dann stehen Kinder als die Schutzbedürftigen an erster Stelle. Und wenn die Kinder erstmal ihren Unterhalt haben und es ist immer noch eine Masse da, sage ich mal, und der Bedarf ist immer noch nicht gedeckt, auch vom anderen Ehegatte, dann gibt es auch noch Ehegattenunterhalt. Und beim Kindesunterhalt ist es so, dass wir da bundesweit einsetzen, die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Das ist so der Begriff, der vielleicht auch vielen bekannt ist. Diese Tabelle orientiert sich nach Anzahl der Kinder, nach Einkommenshöhe, also wie denn die finanziellen Verhältnisse des unterhaltspflichtigen Elternteils sind und gucken dann auch nach, also nicht nur Anzahl, sondern auch Alter der Kinder, nach dem Motto, je größer die Kinder, desto teurer wird es auch. Und diese Tabellen, die ändern sich auch, weil im Hintergrund natürlich auch irgendein sozialhilferechtlicher Warenkorb steht, der sozusagen den Mindestbetrag dann auch festlegt. Und wir reden dann immer von einem Mindestunterhalt, der liegt bei 100%. Und dann kann sich das Ganze steigern und inzwischen bei den Tabellen bis 200%. Was dann auch noch eingearbeitet ist in den Tabellen, ist die Frage Kindergeld. Das ist auch noch was, was vielleicht wichtig ist zu wissen mit der Trennung, dass Kindergeld, was eigentlich kein Einkommen ist, sondern es wird zur steuerlichen Entlastung beider Elternteile gezahlt. Und nach der Trennung aber an den Elternteil gezahlt wird, in dessen Obhut sich die Kinder befinden. Mhm. Das ist so gesetzlich geregelt. Und damit aber der hälftige Anteil, den ja der andere Elternteil auch zur steuerlichen Entlastung kriegen soll, umgesetzt wird, wird dieser halbe Kindergeldbetrag in Abzug gebracht vom eigentlichen Unterhaltsbetrag, der sich da in der Düsseldorfer Tabelle ergibt. Mhm. Also das heißt, man kann das relativ gut mit dieser Düsseldorfer Tabelle bestimmen, wie Kindesunterhaltsansprüche aussehen. Und beim Ehegattenunterhalt, da funktioniert das Ganze dann etwas anders, dass man da eben noch guckt, wie sind denn die Einkommensverhältnisse im Übrigen und was die anderen finanziellen Dinge angeht, nämlich Vermögen. Das hat grundsätzlich erstmal mit der Trennung noch gar nicht so die Rolle zu spielen, sondern wird sich vor allen Dingen dann mit der Scheidung später klären, wenn es einen Vermögensaufbau gab, dass es dann, wenn die Eltern eben keinen notariellen Ehevertrag geschlossen haben und im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben, dass es dann mit der Scheidung auch einen Ausgleich dieser Zugewinne der beiden Ehegatten geben kann. Und zum Zeitpunkt der Trennung vorverlagert, das hatte ich aber schon, gibt's eben diesen Kontrollstichtag, wo man einfach guckt, wie waren denn die Vermögensverhältnisse bei Trennung, um eventuellen Manipulationen da Einhalt gebieten zu können oder die berücksichtigen zu können. Mhm. Das sind so die vermögensrechtlichen Dinge, über die man streiten kann, nicht muss. Man kann sich, wie gesagt, über alles einigen. Was oft noch dazu kommt bei Ehegatten, ist natürlich eine Vermögensauseinandersetzung, wenn ich irgendwas gemeinsam habe. Oft ist es eine Immobilie bei Ehegatten. Da braucht es dann auch eine Regelung, eine Einigung am besten. Und die muss auch noch notariell sein. Wenn es diese vermögensrechtlichen Dinge gibt und die Ehegatten, die sich trennen, schaffen es, miteinander zu reden, die Dinge zu klären, die zu klären sind und haben eine Lösung für sich, dann kann man eigentlich nur empfehlen von der Vorgehensweise, wenn es eine notarielle Regelung braucht, dass das Ganze dann eher angegangen wird innerhalb des Trennungsjahres. Das wäre natürlich ganz toll. Und wenn eine notarielle Regelung getroffen ist, dann weiß man, geht es am Ende nur noch, ich sage mal, nur noch um die Ehescheidung, die vor einem Gericht stattfinden muss. Und vielleicht auch noch da der Ausflug, was erwartet die Ehegatten dann mit dem Scheidungsverfahren? Mit dem Scheidungsverfahren verbunden ist per Gesetz auch der sogenannte Versorgungsausgleich. Da geht es darum, dass der Gesetzgeber sagt, naja, Altersvorsorge, die jetzt in der gemeinsamen Zeit aufgebaut wurde, soll, egal wie die Rollenverteilung in der Ehe war, eigentlich gleichmäßig verteilt werden. Und entsprechend werden da Auskünfte eingeholt, um zu wissen, was ist denn bei welchem Ehegatte an Altersvorsorge in diesem Zeitfenster der Ehe angespart worden, und das wird dann so ausgeglichen. Das passiert also spätestens auch mit der Scheidung, wobei man darüber auch Regelungen treffen kann notariell. Das wäre also alles anders auch noch handhabbar. Aber das ist das Programm, was mit der Ehescheidung auf jeden Fall auf die Ehegatten zukommt. Aber eben die Themen Kinder an sich gar nicht, außer dem Hinweis, dass es Beratungsstellen gibt. Und alle anderen rechtlichen Dinge wie Unterhalt oder auch Vermögensrechtliches muss überhaupt nicht mit der Scheidung geregelt werden, und ich muss auch nicht vor Gericht deswegen. Also ich habe als Ehegatte in der Trennung oder nach Trennung sehr wohl die Möglichkeit, mich über alles zu einigen.
Okay, das war einmal das Thema Finanzen im Schnelldurchlauf. Natürlich geht es da noch mal sehr viel weiter in die Tiefe. Ich hätte nur ein paar Fragen. Wenn wir nochmal zurückgehen zum Kindesunterhalt, da haben Sie jetzt nicht das Einkommen des Elternteils erwähnt, bei dem das Kind lebt. Ist das kein Bestandteil der Düsseldorfer Tabelle? Also das zieht da erstmal nicht ein.
Wenn ich so nach dem Standardfall gehe, dass ich Düsseldorfer Tabelle so anwende und ich habe den Schwerpunktaufenthalt des Kindes bei einem Elternteil, spielt das Einkommen dieses betreuenden Elternteils keine Rolle. Man sagt dann, dass diese Betreuungsleistung oder Betreuungsarbeit, die dieser Elternteil erbringt, dass das von der Wertigkeit dem entspricht, was seine Unterhalts, also gleichwertig ist wie das, was der andere Elternteil in Form dieses Barunterhalts dann erbringt. Das Ganze ändert sich, wenn Kinder volljährig werden. Oft sind sie ja mit Volljährigkeit noch nicht wirklich auf eigenen Füßen. Da kann es dann auch noch einen Unterhaltsanspruch geben. Aber das ist, glaube ich, dann zu viel für den Rahmen, in dem wir uns heute bewegen.
Aber das heißt, es könnte sein, dass, wenn das Elternteil, bei dem das Kind oder die Kinder leben, ein deutlich höheres Einkommen hat, dass auf der einen Seite Kindesunterhalt zu diesem Elternteil fließt und auf der anderen Seite Ehegattenunterhalt wieder in die andere Richtung und man das miteinander verrechnet.
Gibt's auch, ja. Die Fälle gibt's, ganz klar.
Aber wie Sie sagen, das alles wird erst dann zur Basis, wenn es wirklich zu einer Auseinandersetzung kommt, und davor sind das in Anführungszeichen freiwillige Richtlinien, wo sich die Elternteile auch ganz unabhängig davon einigen können.
Können sich immer einigen, aber natürlich ist es eine Orientierung, an der sich wahrscheinlich, auch wenn man sich einigt, man muss ja nicht streiten drüber, aber, und auch schon gar nicht vor Gericht, aber wo man sich dran orientiert. Also das ist einfach eine Vorgehensweise, die bei dem herkömmlichen Konzept, wie Ehen gelebt wurden und wie die Paarkonstellation, die Familie war, wo das eigentlich eine angemessene Ausgleichsfunktion ist, wie die Einkommensverhältnisse sich entwickeln. Wobei ich da auch sagen muss, dass man differenziert zwischen dem Trennungsjahr, das nochmal doch eine besondere Bedeutung hat, weil der Gesetzgeber eben die Versöhnung als eine Möglichkeit offen halten will und deswegen auch noch nicht so endgültige Entscheidungen trifft. Aber wenn dann mal das Trennungsjahr vorbei ist, wo ja auch eine Scheidung dann kommen könnte, wo man sagt, es gibt einfach die Vermutung, dass diese Ehe gescheitert ist, dann ändern sich auch nochmal Anforderungen, die auch in Richtung Unterhalt sich durchschlagen, etwa in der Frage, welche Erwartungen habe ich an der Erwerbstätigkeit des einen Ehegatten, der vielleicht in der gemeinsamen Zeit, als man zusammengelebt hat, nicht erwerbstätig war oder wenig erwerbstätig war, dass es da eine Erwerbsobliegenheit beispielsweise gibt.
Okay.
Und da rechne ich dann einfach anders.
Das heißt aber auch, dass der Elternteil, der jetzt finanziell schlechter gestellt ist, da hat sich bestimmt auch einiges getan in den letzten Jahrzehnten, aber gehen wir mal von diesem klassischen Bild aus Familie, aus Mann und Frau. Der Mann war Alleinverdiener, ganz klassisches Modell. Die Frau hat sich hauptsächlich um Haushalt und Kinder gekümmert. Jetzt ist die Trennung und die Frau ist natürlich deutlich schlechter gestellt. Die Kinder bleiben auch bei ihr. Das heißt, sie ist nicht in der Lage, voll erwerbstätig zu werden. Ganz abgesehen davon, dass der Mann natürlich seine Karriere aufbauen konnte und das die Frau nicht getan hat und deswegen auch ganz andere Erwerbsmöglichkeiten hat. Der schwächer gestellte Teil in dieser Situation ist jetzt nicht automatisch geschützt oder versorgt, sondern muss sich selbst darum kümmern, dass der andere Elternteil da seinen Pflichten nachkommt. Und wenn der das jetzt nicht freiwillig tut, muss ich selbst aktiv werden und für mein Recht einstehen.
Das ist sowieso ein Grundsatz. Wer was haben möchte, muss sich drum kümmern. Es kommt nichts von alleine. Aber das trifft in der Tat den unterhaltsberechtigten Ehegatten dann, dass er sich drum kümmern muss. Und dass es auch so ist, kann ich irgendwann sagen, ja, ich möchte da für ganz lange Zeiträume in der Vergangenheit jetzt was, weil ich mich früher nicht getraut habe. Man muss sich dann regen, das ist schon richtig. Da empfiehlt es sich dann eher, sich vielleicht doch rechtzeitig beraten zu lassen. Oder jemanden auch damit zu beauftragen, wenn man sich nicht traut oder aus welchen Gründen auch immer. Denn ich kann da Vergangenheit nicht ohne weiteres ausbügeln und ich muss mich drum kümmern, ich muss aktiv werden, das ist richtig. Und bin natürlich unter Umständen abhängig, wobei wenn die Gesamtgrößenordnung der Finanzen nicht ausreicht, es auch Möglichkeiten gibt, ich glaube, das ist ein Thema in einem anderen, in einer anderen Sendung, dann, wo ich mir Hilfe holen kann von dritter Seite. Aber der Grundsatz ist natürlich, dass erstmal innerhalb der Ehegatten die Einkommensverhältnisse ja so verteilt werden sollten, dass es, wenn es denn irgendwo von der Gesamtgröße reicht, für jeden irgendwie machbar ist. Also Kinder an erster Stelle, aber dann auch der Ehegatte, wenn der nicht ausreichend eigenes Einkommen hat.
Sie haben schon gesagt, dass zu Beginn der Trennung vor gesetzlicher Seite, aber bestimmt zum Teil auch bei den Ex-Partnern selber, der Gedanke im Raum steht, dass es zu einer Versöhnung kommen kann. Wie lange kann ich denn auch solche finanziellen Sachen, ich sag mal, erstmal schleifen lassen? Wann verjährt sowas? Wann muss ich mich spätestens darum gekümmert haben, dass da Ordnung reinkommt?
Also wenn ich jetzt mal dieses Thema nehme, Ehegattenunterhalt, dann muss ich diesen Anspruch geltend machen. Ich kann natürlich, weil es da um Zahlen geht, oft nicht sagen, ja, wie viel steht mir eigentlich zu. Das heißt, von juristischer Seite sagen wir, man hat erstmal einen Auskunftsanspruch, um zu wissen, wie sind denn die Einkommensgrößen, die Einkommensverhältnisse. Und ab dem Moment, wo ich zumindest diesen Auskunftsanspruch geltend mache, dafür habe ich eine Darlegungs- und Beweislast, also sollte es in irgendeiner schriftlichen Form sein, ab diesem Monat, in dem dieses Auskunftsbegehren dem anderen zugeht, ab da kann ich, wenn es dann auch erst Monate später ist, Unterhalt fordern. Wenn ich mich allerdings dann viele, viele Monate nicht mehr drum kümmere, und das ist mal über ein Jahr gewesen, also ich kann nicht länger als ein Jahr zurück sozusagen den Unterhalt dann fordern, wenn ich mich nicht drum gekümmert habe.
Okay. Das heißt, wenn sich abzeichnet, dass man sich nicht einig wird, dann lieber früher als später eben die nötigen Schritte tun, dass da Ansprüche nicht verloren gehen.
Das wäre auf jeden Fall zu empfehlen, ja. Was ich jetzt so nicht bisher, glaube ich, erwähnt habe, was passiert eigentlich mit, sei es jetzt Wohnung in Eigentum oder Miete? Wie gehe ich damit um? Also wenn die Familienwohnung, wenn das eine Mietwohnung ist, kommt es ja immer drauf an, wer hat einen Mietvertrag auch unterschrieben und wer muss kündigen. Aber wichtig ist da vielleicht zu wissen, es geht nicht darum, wer den ursprünglichen Vertrag jetzt unterschrieben hat, nur der darf da drin bleiben. Also wenn sich die beiden Ehegatten verständigen, dass der andere, der jetzt zum Beispiel nicht unterschrieben hat, in der Wohnung bleiben soll, weil der eigentlich ja da unterschrieben hat, was anderes gefunden hat und woanders hinzieht, dann wird es eine Änderung dieses Mietvertrages geben. Also das ist gar nicht das Thema. Was vielleicht vorher auch noch, einfach nur, dass ich es angesprochen habe, manchmal von Relevanz ist, wenn es einen Streit drum gibt, wer darf denn in der Wohnung bleiben. Wenn es gar keine Einigung zwischen den Ehegatten gibt, die Möglichkeit eines gerichtlichen Wohnungszuweisungsverfahrens. Das ist vielleicht wichtig zu wissen, dass das ja, wenn dann auch eher am Anfang einer Trennung ein Thema sein kann, dass letztlich dann ein Gericht entscheiden muss, wer darf in der Wohnung verbleiben, wenn beide es wollen. Und da kann man sagen, dass, wenn es jetzt gerade um Kinder auch geht, der Elternteil, bei dem die Kinder ihren Aufenthalt haben sollen, ihren Lebensmittelpunkt haben, dass der in der Regel dann auch die Wohnung zugesprochen kriegt. Und wenn es dann aber so im weiteren Verlauf der Trennung jetzt um Eigentum ging, Wohnungs- oder Hauseigentum, dann also spielt erstmal für die Frage, wer nutzt es, keine Rolle. Da kann man ganz vieles vereinbaren. Es hat Auswirkungen, wie ich das dann beim Unterhalt verrechne, aber das ist ein anderes Thema. Nur wie, was machen die beiden Miteigentümer und Ehegatten, wenn die wissen, wir werden irgendwann geschieden werden, was passiert mit dieser Immobilie? Und da gibt's eigentlich drei Möglichkeiten immer, wenn die gemeinsam Eigentümer sind, dass der eine den Anteil des anderen übernimmt und man da eine Lösung findet. Oder die einigen sich drauf, wir veräußern und Geld kann man teilen. Das ist eh immer so der Grundsatz. Und wenn sie sich darüber nicht verständigen, denn das sind nur Möglichkeiten, über die ich mich auch wieder einigen muss, dann bleibt nur eine gesetzliche Möglichkeit, die heißt Teilungsversteigerung. Und ist wirklich, ist halt die Notlösung, die dann bleibt, aber sicher nicht sinnvoll und empfehlenswert ist. Das war mir einfach noch wichtig, dass es, häufig ist es ja doch ein Thema, was ist mit der Immobilie, dass es für all das auf jeden Fall Lösungen gibt, aber auch da wird wieder Kommunikation das A und O sein, ob man eine gute Lösung findet.
Und eine gerichtliche Entscheidung ist wie immer nur die Notlösung.
Ja, ich kriege gar keine Entscheidung. Also nicht über die Frage, was passiert mit diesem gemeinsamen Eigentum. Mhm. Da bleibt nur ein Versteigerungsverfahren. Es gibt kein Gerichtsverfahren, das das irgendwie regeln würde.
Mhm. Genau, die Konsequenz der Nichteinigung ist dann die Versteigerung.
Genau.
Und damit auch das schlechtmöglichste finanzielle Ergebnis.
Geldvernichtung.
Ja. Irgendein Käufer freut sich dann über eine günstige Immobilie.
Mhm. Ja.
Jawohl. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir konnten da ein bisschen Licht in ein schwieriges Thema bringen. Danke, schön, dass Sie hier waren.
Gerne, Herr Dobler, gerne.
Wir hören uns bei der nächsten Folge in unserer Staffel Trennung und Scheidung wieder. Bis dahin, alles Gute.
Hört euch stark wird produziert von der Caritas Bodensee Oberschwaben und unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie. Weitere Infos und alle Folgen gibt es unter machteuchstark.com und überall, wo es Podcasts gibt.